Aha.
Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main.
Ramsey schießt und Trapatti! Trapatti!
Jetzt kommt der Anlauf. Rafa Boré trifft! Tor! Ja! Ja! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Europa League! Europa League!
Es ist real! Es ist wahr! Es ist der Titel!
Waldhessen-Gebabbel.
Ekstase auf Hessisch!
Hallo, herzlich willkommen. Derby-Sieger.
Hallo, oh, Derby-Sieger.
Hallo, lieber Lassi. Wie geht's dir?
Morsche. Super geht's mir. Am Spieltag immer.
Es ist Game Day und quasi kurz vor Abfahrt nach Köln melden wir uns, um mit euch so ein bisschen auf die Vergangenheit zu schauen und auch zu gucken, wie ist denn eigentlich der Spieltag so gelaufen für uns. Noch hat die Eintracht nicht gespielt, aber wir kommen aus einer durchaus erfolgreichen englischen Woche. Zwei Spiele, zwei Siege, Lassie, lässt sich mit leben. Die hat da 3-0 abgewatscht und dann noch im Derby ein richtig, richtig heißes Spiel gewonnen. Wie bist du am Donnerstag wach geworden? Mit einem Lächeln im Gesicht, nehme ich an.
Ja, mäßig. Also bis wortwörtlich nehmen, da war ich schon ziemlich im Eimer.
Ja.
Aber auf jeden Fall innerlich sehr, sehr entspannt, zufrieden. Und ja, war am Ende dann einfach ein Derby, wie es im Bilderbuch steht. Es war packend spannend, es war aufreibend und es war laut, es war eine mega, mega schöne Atmosphäre. Und ja, hat sich gelohnt.
Man fühlt wieder etwas, das ist echt schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, muss ich auch sagen, ne? Also ich bin selten. Also dieses Jahr noch nicht, letztes Jahr ja, bei den ganzen Europa-League-Abenden, aber ich war schon ganz schön K.O., muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben da in 29 alles gegeben und alle um uns rum auch. Ich glaube, uns hat nicht einmal jemand zum Sitzen aufgefordert. Das ist, glaube ich, fast ein Novum, hätte ich jetzt beinahe behauptet. Von daher, schöne Sache. Was wir auf jeden Fall auch neu haben seit dieser Woche, ist ein neuer Song für einen Spieler. Der letzte Spieler, dem ein Song gewidmet wurde, war meines Wissens Alex Meyer. Und natürlich wir schon seit Ewigkeiten Deitch Kamada feiern, aber das nicht in der Kurve angekommen ist. Aber jetzt nach einem halben Jahr, Randall Kolo Muani mit einem eigenen Song. Lassi, findest du das gerechtfertigt?
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz einfach aus dem Grunde, weil wir einfach sehr, sehr schnell erkannt haben, dass dieser Spieler, wie soll man es am passendsten ausdrücken? Man kann viele verschiedene Sachen sagen. Man kann sagen, es ist der beste Spieler, den ich jemals auf der Platte gesehen habe, live im Stadion. Es ist nach einer Ära Lewandowski, da denkt man sich, okay, was passiert jetzt? Ne? Wer löst ihn ab? Wer ist so die Stürmer Nummer 1 Marke in der Bundesliga? Und dann kommt einfach aus dem Nichts ein Kolo Muani daher und ohne Wenn und Aber, ohne jeden Zweifel, ist er einfach der beste Stürmer der Bundesliga. Und das ist ein Board. Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und natürlich ist es auch nicht selbstverständlich, dass man nach einem Dreivierteljahr, dass man bei Eintracht Frankfurt ist, um es mal ganz explizit zu sagen, dass man da direkt einen Song gewidmet bekommt. Das hat ein Boré auch nicht ganz glücklich gestimmt, wenn Blicke töten könnten. Darüber können wir uns gleich nochmal unterhalten. Aber so unterm Strich ist das Leistungsvermögen, das da mitschwingt, das rechtfertigt alles, glaube ich.
Wollen wir es vielleicht mal nach und nach durchgehen. Am Samstag 15.30 Uhr zur besten Fußballzeit, Heimspiel gegen die Hertha, muss ich sagen, selbe Ergebnis wie gegen Schalke, aber ein völlig anderer Spielverlauf. Ich muss sagen, über 90 Minuten gesehen, hatte ich nicht eine Minute irgendwie den Eindruck, dass das Ding irgendwie nach hinten losgehen kann. Anders als das Spiel gegen Schalke. Wir gehen in Führung durch einen Strafstoß von Kolomoani, den er da gut rausgeholt hat. Ich war mir da von uns vom Block aus ziemlich sicher, dass das ein Foul war. Im Nachgang hat man gesehen, es war wohl ein bisschen enger, aber am Ende trifft er ihn in der Bewegung am Unterschenkel und dann stürzt er, Strafstoß, Tor. Dann zweiter Treffer Kolomoani, auch ein sehr, sehr schönes Tor. Und zum Abschluss Aurelio Buta. Buta, der Mann für die unnötigen Tore in der letzten Sekunde. Das ist auch wie gegen Schalke in der 94. Minute nochmal einen reingemacht. Lassi, das Spiel vom Samstag. Wann hast du das letzte Mal so ein Eintracht-Spiel so gechillt, wahrscheinlich gechillt, wie letzten Samstag? Also ich habe schon nach 2 Minuten habe ich zu meinen Sitznachbarn gesagt, die Berliner, die geben uns hier Räume. Und wenn du Räume Eintracht Frankfurt lässt mit Lindström, Muani, Götze und so weiter vorne, das ist tödlich. Und wir hatten den Raum. Wie gechillt warst du?
Allgemein schaut man aktuell sehr gechillt die Spiele. Man hat das Gefühl, dass niemand uns irgendwas anhaben kann. Und gerade gegen Hertha ist der letzte, kannst du auspiepen, der da rumläuft.
Die Arbeit mache ich mir nicht, bevor ich nach Köln fahre.
Dankeschön. Hertha ist einfach so zielgerade zweite Liga-Kurs unterwegs. Und das verdient. Es ist einfach ein großer Trümmerhaufen. Und ich hoffe einfach so sehr, dass die runtergehen. Demnach, ja.
Ja.
Was willst du sagen? Was willst du sagen? Gegen Hertha brauchst du nun keine Angst haben. Ich meine, guck mal, wenn du das mit Schalke vergleichst, du hast eben angesprochen, dass unsere Leistung gegen Schalke und Hertha bei gleichem Ergebnis vollkommen unterschiedlich war, definitiv. Aber das Irre ist, dass einfach wir in der Lage waren, gegen ein unfassbar gut aufgelegtes Schalke drei Hütten zu machen. Die haben gegen Wolfsburg, super starke Wolfsburger, die in den ersten 2 Spielen dieses Jahr elf Tore geschossen haben, haben die keine Hütte gefressen. Gegen Gladbacher, die super angeschlagen sind, auswärts in Mönchengladbach, haben die auch kein Tor bekommen. Gegen Köln kein Tor bekommen. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist schon verdammt gut, was die aktuell machen. Und die haben es auch geschafft, gegen Leipzig ein Tor zu schießen, gegen uns nicht. Mhm. Die sind auf einem richtig guten Kurs, kämpferisch sich irgendwie diesen 16. Platz in der Liga zu verdienen. Oder
hast du das Spiel
zumindest an der Hertha vorbeizuziehen. Phasenweise mal reingesetzt, aber nicht so richtig.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, also du merkst halt die spielerische Limitiertheit von Schalke, aber da ist Geist in der Mannschaft. Die wollen, du merkst, dass die Fans dahinter stehen, dass der ganze Verein das will, in der Liga zu bleiben. Und eigentlich gibt das Spielermaterial das nicht so wirklich her. Aber man muss sagen, da ist Geist in der Mannschaft. Und das ist nicht zu unterschätzen.
Ohne dass du die intensiv verfolgst, fühlst du eben diesen Spirit aus Gelsenkirchen. Wie viele Tausend da zum Training kommen, um die anzupeitschen. Wie die abgehen, wenn, ich meine, ich habe eben gesagt, kurz reingesetzt, als der Frei das Abseitstor geschossen hat. Wie da ein Schwung durch das Stadion ging, die haben einfach richtig, richtig Bock, in der ersten Liga zu bleiben, sich das zu verdienen. Richtig Malocher-Mentalität, hoch 100. Und was kommt aus Berlin? Nichts, gar nichts. Du merkst nichts dergleichen. Das sind Duckmäuser, jämmerliche, ja, keine Ahnung. Das sind Großverdiener, die einfach keinen Spirit haben, kein Teamgefüge, keine Teamchemie, kein gar nichts. Das ist nichts, das ist dünne.
Ja, sehr zusammengekauft und zusammengeschrottetes Team, was schon unter Michael Preetz war, wurde einfach unter Freddy Bobic leider fortgesetzt. Selbst ein Kevin-Prince Boateng mag das Ganze nicht mehr ganz so zusammenzufügen. Mich hat diese Pfiffe gegen Prince haben mich ziemlich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, die es da vereinzelt gegeben hat. Ich habe da mich auch lauthals im Blog drüber beschwert. Wie hast du das empfunden? Ich meine, ihm hat es ein bisschen wehgetan. Ich finde auch, er war zwar eine Saison nur bei uns, aber man kann schon sagen, dass diese Entwicklung, die Eintracht Frankfurt genommen hat, auch mit seinem Namen verbunden ist, weil er in seiner Saison den DFB-Pokalsieg mit uns natürlich geholt hat. Mit einer Mannschaft, wo wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns die Aufstellung vom Pokalfinale nochmal angucken, ja, mit dieser Mannschaft würden wir jetzt nicht unbedingt um die Plätze mitspielen, um die wir jetzt heute spielen.
Definitiv, also ich weiß nicht. War das denn in den letzten Partien so, die wir seit 2018 gegen Prince hatten? Also,
nee. Ist mir zumindest nicht aufgefallen.
Von daher braucht man es auch nicht zu hoch zu hängen. Wäre das das erste Spiel danach gewesen, dann müsste man sich Gedanken machen, was denn jetzt los? Und da waren es halt ein paar besoffene Vollidioten, die. Ja, keine Ahnung, was bei denen los war, aber so richtig wahrgenommen habe ich es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da auf dem Örtchen war oder einen Äppler holen oder ich habe das tatsächlich im Nachgang erst so mitbekommen, dass da Pfiffe gegeben hat. Aber ja, ich hätte mich wahrscheinlich auch wie du beschwert an der Stelle. Aber
sei es drum.
Ein paar Idioten gibt's immer, das sollte auch der Prinz nicht zu hoch hängen.
Ja, also ich sag mal so, ne? Also wir haben das Spiel gewonnen und Prince Boateng wünschen wir natürlich an dieser Stelle alles erdenklich Gute für seine Zukunft, auch wenn er bei einem Verein spielt, der jetzt, sag ich mal, nicht ganz unsere Gunst genießt. Es gibt aber durchaus auch andere Mannschaften da unten, denen würde ich den Abstieg auf jeden Fall selbst mehr gönnen als der Hertha. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle nach Hoffenheim oder Augsburg. Gucken wir mal, wie die Saison weiter verläuft. Ich hoffe ja tatsächlich, dass der FC Schalke sich ein bisschen freien kann, dass irgendwann mal beim Bruno vielleicht was einsetzt, dass der VfB sich ein bisschen freispielt, wenngleich das nicht unbedingt gegen uns sein muss. Ich glaube, 3 oder 4 Spiele noch, dann spielen wir auch gegen den VfB daheim. Von daher, ich bin gespannt, wie das ganze Ding da unten weiterläuft. Begeben
du willst
wir uns
lieber mal. Augsburg unten sehen als Hertha?
Ja, schon. Ich hab mit Berlin jetzt kein großes Problem. A, sind Berlin-Auswärtsfahrten immer nett. Ich finde, der Hertha-Auswärtsmob bringt auch immer ganz gut was her. Es war auch schon so ein bisschen, es war auf jeden Fall mehr Stimmung als in der Hütte, als wenn da 1000 Augsburger kommen. Von daher, das ist immer so eine Prämisse. Ich habe Bock, wenn gute Auswärtsfans da sind. Und das ist bei Berlin auf jeden Fall der Fall gewesen. Wir waren irgendwie auch mit 3000 Leuten da, das war schon stabil. Und ich fand es übrigens stabiler als das, was die Darmstadt-Fans mitgebracht haben. Also Darmstadt war irgendwie mit 5.000, 6.000 Leuten da und waren meiner Ansicht nach weniger zu hören als die Hertha-Spieler. Und ich kann das relativ gut beurteilen, weil wir ja gegen Tribüne Mitte sitzen, mehr oder weniger. Von daher hätte ich lieber die Hertha drin als Augsburg oder Hoffenheim. Hoffenheim ist klar, Augsburg kann man sich drüber streiten.
Gut. Hoffenheim ist klar.
Aber gehen wir mal zum Derby. Das Spiel gegen Darmstadt 98 hat so ein bisschen die Schatten vorausgeworfen. Es gab so ein paar, Störaktionen von Eintracht-Fans, die ein bisschen da rumgesprayt haben. Dann gab es irgendwie Darmstädter, die Graffitis von der Brigade Nassau irgendwie übersprayt haben. All solche Geschichten, ein paar kleinere Scharmützel. Am Ende ist es tatsächlich relativ friedlich geblieben, was ja prinzipiell zu befürworten ist. Und vom Spiel her gesehen, würde ich sagen, hat die Eintracht schon ihre offensive Qualität auf jeden Fall ausgespielt. Man hat gemerkt, was für einen Drang in dieser Mannschaft ist, Spiele zu gewinnen, auch wenn es mal phasenweise nicht so gut läuft. Was du halt gemerkt hast, ist, dass wir in der Abwehr merkwürdige Unkonzentriertheiten hatten. Also das beste Spiel seiner Karriere hat Seppel Rode beispielsweise nicht unbedingt abgelegt am Mittwoch. Jeder hat mal irgendwie einen schlechten Tag geschenkt, ne? Gerade er, der hat so viel für den Verein getan, meine Güte. Der Fehlpass zum 1-1 war schon aller Ehren wert. Plötzlich waren wir 1-3 hinten, das war gravierend. Deitch Kamada hat einige unkonzentrierte Fehlpässe geschossen, hat es natürlich mit seinem Tor dann wieder wettgemacht. Aber auch unsere Innenverteidigung, gut, Tuta, der hat einen Schlag vor den Kopf bekommen, ob der dann jetzt noch unbedingt weiterspielen muss, sei mal dahingestellt. Also ein paar Unkonzentriertheiten waren drin. Die Eintracht geht dennoch 1-0 in Führung durch ein wunderbares Tor von Kolumani auf Vorlage Buta. Scheint sie so ein bisschen rauszukristallisieren, dass die beiden ganz gut miteinander können auf jeden Fall. Dann geraten wir relativ schnell in Rückstand ab der 30. und ich glaube 32. Tor und Tor für Darmstadt. Beides Honsack. War das Honsack? Ich glaube ja, so heißt der Typ. Und dann das 2-2 durch Broe. eigentlich eingeleitet durch Philipp Max. Hast du die Szene noch vor Augen? Es war richtig, richtig schön tatsächlich, weil er sehr stark gepresst hat in dem Moment und im richtigen Moment da war, den Ball in die Mitte gespielt hat, dann ein Darmstädter, den zwar rausschlägt, aber dann auch, ich glaube, Rode war es dann, der den oder Götze, der einen guten Ball dann nach vorne spielt und die Darmstädter zu weit hinten drin waren, sodass es kein Abseits war von Boré dann am Ende. Hast du die Szene noch vor Augen?
Ja.
Ja, also toll, muss ich sagen. Philipp Max auch an dieser Stelle 2 Spiele und muss ich echt sagen, der hat sich richtig schon reingespielt in das Team. An minimalen Stellen merkst du, okay, da fehlt noch so ein bisschen Abstimmung, aber ich bin begeistert von dem Mann, ganz ehrlich.
Definitiv, aber das spiegelt sich auch in einer Aussage von Glasner wieder, der nochmal betont hat, dass das jetzt nicht einfach irgendwie mal ein gewürfelter Transfer gewesen ist, sondern zu 100% in jeder Richtung, wie auch anders, warum sollten wir so einen Notkauf da auf die Beine stellen? Dass er letztendlich genau das Mindset, genau die spielerische Veranlagung und menschliche obendrein alles im Gesamtpaket so mitbringt, wie wir uns das für Eintracht Frankfurt eben vorstellen. Und dass das dann schnell funzt bei so einer Truppe, ich meine, bei so einer erfolgreichen und mental starken Truppe mit einem Chandler, der sicherlich für jeden einen schönen Willkommenstanz da aufführt. Das funktioniert einfach bei uns mächtig gut, so eine Integration. Und von daher verwundert es mich nicht, dass er so ein wirklich so ein ich will jetzt nicht zu viele Superlative auspacken, aber so ein grundsolider, super erfahrener Bundesliga-Stürmer im perfekten Alter, der letztendlich auch den Drang nach vorne kennt und sucht, der immer für Scorer gut zu haben ist, sowohl Tore als auch Vorlagen, dass so einer dann schnell reinkommt, das verwundert mich nicht. Und Ich hab's schon mal, ich weiß nicht, ob ich es im Zuge vom Podcast gesagt habe oder so in der Kurve mal neulich, aber Max wollte ich damals schon haben. Ich habe mich echt geärgert, dass er die Bundesliga dann Richtung Eindhoven verlassen hat, weil ich mir dachte, ey, komm doch zur Eintracht.
Ich habe es letztes Mal im Podcast schon gesagt, Philipp Max ist leider ein Opfer gewesen von Stefan Reuter und seiner Blockadehaltung, was Transfers angeht, ähnlich wie Marco Richter. Die beide hätten beide eine Karriere haben können, die noch weit darüber hinausgeht. Ich meine, zumindest Philipp Max war ja auch schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft und vielleicht kommt er da auch wieder hin. Ich meine, Linksverteidiger, so viele gute gibt es da auch in der deutschen Mannschaft nicht. Von daher würde ich durchaus begrüßen, wenn auch ein Philipp Max nochmal wieder spielt. Ja, wobei wir ja eh keine Länderspiele gucken.
Gucken wir eh nicht und
von daher kann
auch
ich gerne
dann nicht, wenn elf Adler auf dem Platz stehen, auch dann gucken wir sie nicht. Wobei wir uns das dann überlegen müssten. Aber gut, der Weg dahin ist noch sehr, sehr weit.
Die Eier sind noch ungelegt. zweite Halbzeit. Kopfballablage von Kolomoani wieder auf Flanke von Buta auf Daich Kamada, der irgendwie mit so einem Scherenschuss das Ding in die rechte Ecke senzt. Wirklich schöner Abschluss, schöne Vorlage, alles drum und dran, wirklich tolles Tor. Und das letzte Tor auch nochmal ein absolutes Sahnestück, also ein Konter aus dem Lehrbuch. Mario Götze mit einem Wahnsinnspass in die Schnittstelle und Kolomoani rennt auch selbst im Derby bei einer 3-2-Führung das Ding ins Tor, über einen halben Platz mit einem Sprint. Und dann rechts unten in die Ecke reingeschoben. Sehr elegant, sehr wunderschön, muss ich sagen. 2 tolle Tore dann in der zweiten Halbzeit.
Also guck dir mal die 3 Tore gegen Schalke an, die 3 Tore gegen Hertha und die 4 Tore gegen Darmstadt. Guck dir mal alle Tore ganz genau an und dann siehst du einfach, was für ein guter Trainer Oliver Glasner ist.
Ja. Ja, das sind keine Zufallsprodukte.
Das sind keine Zufallsprodukte, ganz genau das Wort habe ich, wollte ich auch gerade nennen. Das sind keine Zufallsprodukte, das ist feinster Fußball. Das ist wirklich durchtaktiert ohne Ende und natürlich ist Oliver Glasner verwöhnt durch ein Spielermaterial, das so unfassbar vielseitig ist. Jeder auf dem Platz da vorne. Jeder ist gut für Tore und Vorlagen. Jeder ist sich nicht zu schade zu sprinten, die Räume zu erschließen, sich fallen zu lassen im richtigen Moment. Geniale Pässe von Marco Dohasebe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo kommen die her? Das mit so einer Ruhe hast du diese Analyse gesehen mit dem Schui? Da haben sie nee. Nochmal explizit über die Pässe von Makoto Hasebe gesprochen, sehr sehenswert. Wo war das denn, bei The Zone oder
war das? Ah nee, das war hier Eintracht TV, glaube ich.
Ja, normal Eintracht TV, was hat Schui bei The Zone zu suchen? Das war Eintracht TV, ganz genau. Und unmögliche Pässe, so haben sie es auch letztendlich benannt, richtigerweise. Das sind Pässe, die sind eigentlich keine, das sind eigentlich keine Situationen. Da entsteht eigentlich nichts. Weil es einfach zu schwierig ist, den Ball mit so viel Schnitt und Drall da in den Raum zu spielen, der komplett leer ist, weil der Spieler, Kolo Muani, da noch gar nicht steht. Makoto weiß einfach ganz genau, dass der, wenn er den Ball in irgendeiner Weise schon über den Rasen rollen hört, dass er sich direkt im richtigen Moment fallen lässt und nicht zu früh, um die Gegenspieler loszuwerden und den Ball im Raum zu haben, genau zu der Zeit, wo er damit noch was veranstalten kann, nachdem er erstmal verwaltet, beruhigt und eben abzieht mit seiner gazellenartigen, unfassbaren Art, wie er einfach über den Platz fliegt. Das ist ein Träumchen.
Ein Träumchen.
Ein Fußballträumchen.
Ein kleines Fußballträumchen. Es macht einfach Spaß zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wunder, wunder, wunderbar. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sind quasi auf dem Sprung nach Köln. Wenn wir den Podcast hochladen, bin ich auf dem Weg. Lassi, da musst du den mal verteilen. Den Link mal weiterschicken. Kommen wir zum nächsten Gegner.
Ganz kurz. Wir dürfen nicht über Darmstadt sprechen, ohne einmal Mario Götze zu sagen.
Also ja. Ja, gut, ich habe gesagt, er hat einen tollen, passende Schnittstelle gespielt, aber das war noch viel mehr. Da hast du tatsächlich recht.
Wir bekommen heute noch Pop-Ups, keine Ahnung, die kommen immer so willkürlich. Immer wieder von YouTube und wo auch immer, Mario Götze lässt drei Gegenspieler im Fallen stehen. Ey,
Wahnsinn.
Was ist denn das für Szenen gewesen? Was hat der da gemacht, bitte?
Ja, da soll noch einmal einer mal sagen, dass ein Mario Götze irgendwie kein Kämpfer ist, kein sowieso. Also ich muss sagen, Kolo Muani und Götze, damit hat Eintracht Frankfurt die gesamte Bundesliga ausgedribbelt mit diesen zwei Transfers. Und wenn du das hochrechnest, dass beide zusammen uns 3,5 Millionen Euro gekostet haben, plus wahrscheinlich Handgeld für Kolo Muani auch, das sei mal dahingestellt, aber den Mehrwert, den wir durch die zwei Jungs damit reinbekommen haben, der ist unbezahlbar. Das ist schon irre.
Und fucking fassbar. Und wir haben schon lange nicht mehr den Jagdschutz des Spiels verteilt, mein Lieber.
Sollten wir das mal machen?
Sollen wir das mal machen?
Sag du es mir. Vielleicht sollten wir das mal machen.
Könnten wir eigentlich mal machen.
Der Jagdstolz des Spiels.
Jagdstolz des Spiels. Wollen wir die Hertha und Darmstadt direkt mit abfrühstücken, beide Spiele?
Machen wir das so.
Dann mein Vorschlag, einmal Colo-Colo für das Spiel gegen die Hertha. Wirklich ein Wahnsinnsauftritt einfach wieder hingelegt. Und einfach, weil wir es eben gesagt hatten, Mario Götze, das Spiel gegen Darmstadt 98, auch ein Top-Spiel gewesen, unter anderem von Aurelio Buta oder von Randall Kolo Muani. Aber du hast schon gesagt, Ehre wem Ehre gebührt. Mario Götze, mein Vorschlag für das Darmstadt-Spiel. Wie siehst du das?
1-1 so.
Na gut, hätten wir sie abgehakt.
So. Haben wir das auch.
Haben wir es auch geschafft. Kommen wir zum nächsten Gegner. Moment, habe ich doch auch irgendwo mal einen Jingle, glaube ich, gehabt. Moment. Da gab es, glaube ich, auch mal einen Jingle.
FC Köln-Jingle.
Hier.
Auf jetzt Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel.
Ach, guck, was ich alles an Jingeln habe, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Wahnsinn. Unser Blick auf das nächste Spiel. Das nächste Spiel startet jetzt was haben wir jetzt in 5,5 Stunden, gegen den ersten FC Köln tritt die Eintracht an. Ich bin sehr gespannt, wie dieser ganze Spaß dann ablaufen wird. Köln, ich habe eben mal nachgeschaut, dieses Jahr noch nicht einmal verloren, lieber Lessi. Daheim 7-1 gegen Bremen gewonnen und danach 3 Unentschieden, 1-1 gegen die Bayern, 0-0 gegen Schalke, 0-0 gegen Leipzig. Eine ziemliche Wundertüte. Vor der Winterpause einen ziemlichen Hänger gehabt. Da hatten sie aus 4 Spielen nur einen Punkt geholt. 5-0 gegen Mainz verloren, 1-1 gegen Hoffenheim, 2-0 gegen Freiburg verloren, 2-1 gegen Leverkusen verloren, 2-0 gegen die Hertha verloren. Ist eine absolute Wundertüte der FC. Muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten 2 Spiele, beide 0-0, spricht natürlich dafür, dass sie eine stabile Defensive haben. Und aber vorne irgendwie das nicht ganz so hundertprozentig läuft. Auf der anderen Seite haben sie ein Spiel gegen Bremen gehabt, wo sie halt 7-1 gewonnen haben, was eine ziemlich absurde Statistik ist. Es ist eine absolute Wundertüte. Davy Selke, unser aller Lieblingsspieler, leider verletzt. Wäre natürlich sehr witzig gewesen, Davy Selke mal auf dem Platz zu sehen, wie er bei Köln spielt, aber bis jetzt auch bei Köln glück- und torlos geblieben bisher, glaube ich. Ich glaube, der hat auch noch nicht genetzt. Dafür Stefan Tigges und andere. Einer beim FC ist ja bei der Eintracht momentan schwer im Gespräch, Elis Giri. Da habe ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt. Es war so ein bisschen so ein Dortmund-Troll-Move, den da irgendwie die Presse gemacht hat, indem sie Skiri vor dem Spiel gegen die Eintracht mehr oder weniger dahingeschrieben haben und ihn auch direkt danach gefragt haben. Und er aber auch nicht so wirklich gesagt hat, nö, Eintracht ist kein Thema, sondern er hat bis jetzt direkt noch nicht mit dem Verein gesprochen, sondern er hat noch nicht direkt mit dem Verein gesprochen, heißt aber nicht, dass dir seine Berater nicht schon mit der Eintracht irgendwie Kontakt haben, was ja da durchaus üblich ist. Das heißt, auch da durchaus Medienprofi. 2 Fragen, Lessi. A, was erwartest du heute von dem Spiel gegen die Wundertüte 1. FC Köln? Und Elis Giri, ist das jemand, den du dir vorstellen kannst für unsere Mittelfeldzentrale, vielleicht als Ersatzspieler für Deitch Kamada und oder Jibril Sow, der ja dann auch nächstes Jahr ins letzte Vertragsjahr geht.
Also wenn du so schön sagst, dass Köln dieses Jahr noch nicht verloren hat, dann wird es auf jeden Fall erstmal Zeit. Und was gibt es Schöneres, als gegen Eintracht Frankfurt zu verlieren? Ja. Weil Eintracht Frankfurt ist gestern erst wieder mit einem Dortmunder unterhalten und die Lobhudelei, die an allen Ecken und Enden, die hört nicht auf, wie auch anders. Wer nichts Gutes über die Eintracht zu verlieren hat, der lügt. Und dementsprechend, ist es doch irgendwo, wenn man gegen Eintracht Frankfurt verliert heutzutage, dann sagt man, naja, es ist halt Eintracht Frankfurt. Da kann man auch mal verlieren. Und von dem her, glaube ich aber nicht, dass es einfach wird. Die werden das sicherlich nicht herschenken und die werden gut dagegen halten. Ich bin sehr gespannt aufs Spiel. Ich glaube aber, dass wir Mittel und Wege finden werden, um die 3 Punkte sicher mit nach Hause zu nehmen. Reicht das als Statement oder soll ich das weiter ausführen?
Elis Giri wird mich noch interessieren. Was hältst du von dem Mann? Also, um es mal ein bisschen zu skizzieren, das ist einer, der mit am meisten Kilometer abspult in der Bundesliga, ein ganz feiner Techniker ist, ein absoluter General auf dem Spielfeld. Ich könnte mir vorstellen, dass der auf jeden Fall gleichwertig ersetzt, beziehungsweise vielleicht sogar ein Upgrade sein kann zu den genannten Spielern.
Ja, ich halte doch durchaus was von dem. Ist auch ein Wunder, wie lange der sich in Köln hält. Scheint ein vereinstreuer Typ zu sein, weil der ja Jahr für Jahr, jetzt Saison für Saison, immer wieder irgendwo gerüchtet wird. Und es wäre an sich so ein Move wie wenn das jetzt irgendwann dann auch mal fix ist, weil das ist, glaube ich, immer noch nicht bei denen. Borussia Dortmund, den Guerrero zwar ablösefrei hergeben zu müssen, oder auch zu wollen, die wollen ja irgendwie nicht halten, warum auch immer, gut, wahrscheinlich weil er immer verletzt ist, aber letztendlich im Gegenzug upgrade-technisch den Benzbaini ablösefrei dafür zu bekommen. Wenn es bei uns dann heißt, Kamada will nicht verlängern und wird ablösefrei gehen, dann den Skiri als Ersatz, als gestandenen Bundesliga-Profi, der eben genau wie du sagst, die läuferische Arbeit tätigt, der technisch auch ein bisschen was kann und den Abschluss sucht. Kompletter Spieler, den wir sehr, sehr gut gebrauchen können an sich. Für die Kaderbreite und auch für die Qualität. Das ist definitiv ein guter Schachzug, wenn da wirklich was dran ist und es nicht nur so ein Gerücht ist, dass im Vorfeld eines Spiels gegen die entsprechende Mannschaft dann irgendwo halt auftaucht.
Ja, sehe ich ganz genauso. Elis Skiri würde ich total unterschreiben. Ist, glaube ich, der wichtigste Spieler beim FC. Ist jetzt 4 Jahre da gewesen, Vertrag läuft jetzt aus. Und ja, bin ich gespannt, ob da was dran sein könnte. Gibt auch eine Reihe an verletzten Spielern beim FC, habe ich gesehen, was nicht unbedingt uns zum Nachteil sein könnte. Dina Ebimbe und Marcel Wenig bei uns. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Ich glaube, die Eintracht
hat... Ljubicic ist mal nicht verletzt.
Ljubicic ist mal nicht verletzt, was auch nicht schlecht ist für uns. Der war ja auch mal bei der Eintracht im Gespräch gewesen, von Rapid Wien gekommen. Jetzt muss ich auch mal gucken. Hier steht's: Selke, Ljubicic, Kilian, Petersen, Dietz, Anderson und Uth. Na gut, Anderson, der hat, glaube ich, für den FC, wenn es zusammenrechnet, das 10 Spiele gemacht in 2 Jahren, die er, glaube ich, da ist. Aber auch alles Spieler, wo ich dann sage, okay, ja. Am Ende entscheidet sich's auf dem Platz, damit 3 Euro ins Phrasenschwein. So, und die Wahrheit liegt tatsächlich auf dem Platz. Wir müssen sehen, dass wir das auswärts in Köln auch bestehen können. Was auch nicht immer unbedingt einfach ist. Wie stehst du zum ersten FC Köln? Ich persönlich weiß ja, ich habe so einen kleinen Softspot für den HSV. Köln für mich auch einer der Vereine, wo ich sage, absolut Bundesliga muss und bringen immer eine stabile Fanbase mit. Ich habe einmal in Müngersdorf gespielt, beziehungsweise nicht gespielt, sondern war als Zuschauer da. Ich glaube, wir haben damals 4 oder 5-1 verloren und Alex Meyer hat in der letzten Sekunde noch den Ehrentreffer erzielt. War ein bisschen unangenehm. Ich glaube, das war 13, 14, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir hatten knallhart unterlegen. Es ist jetzt ein bisschen ein Spiel mit anderen Vorzeichen, aber der FC von seiner Mitgliederstruktur her fast genauso viele Mitglieder wie wir. Bin gespannt auf das, was uns da erwartet. Warst du schon mal in Köln?
Viele Fragen auf einmal. Ich war schon mal in Köln, aber nicht im Stadion. Ich war nur bei TV Total mal im Studio. Aber
kurz noch bei Stefan Raab?
Ja, klar. Ich habe auch nicht eine Folge seit der Ära Post-Raab nicht mal im TV geschaut. Also, okay. Damit das ist durch bei mir. Aber Köln, ja, du. Gegen Köln kann man jetzt im Grunde nicht sonderlich was haben. Ist ein ehrlicher Verein. Baumgart ist ein super, super Typ, super Trainer, dem man auch jedes Wort abnimmt. Authentischer Kerl, passt auch dort rein. Richtig, richtig guter Move von denen, ihn zu holen. Der erste FC ist ein traditionsreicher Verein, verdienter Bundesliga-Verein, den man einfach nicht. Weiß nicht, da kommt eigentlich wenig Schadenfreude auf. Die will man in der Liga haben und das ist auch gut so. Und die sind weit davon entfernt, dass sie mal so richtig unten reinrutschen. Und von dem her, auch weil es eben eine mega gute, starke Fanbase ist, die da sehr reisefreudig auch ist. Kann man sagen, schön, dass die in der ersten Liga sind, das sollen sie auch bleiben und wir schlagen sie trotzdem heute.
Dann schlagen wir halt den scheiß FC Köln, um Peter Fischer mal zu zitieren. Reisefreudig sind auch unsere Anhänger. Ich glaube, Gästekontingent ausgeschöpft, das werden auch wieder um die 5000 Frankfurter werden, die da in Köln auch für ordentlich Stimmung sorgen werden. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze dann so abläuft. Freue mich auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt mal die Tabelle so anschaue, wäre es auch enorm wichtig, tatsächlich für uns heute mal 3 Punkte wieder zu holen. Wir könnten wieder auf Platz 4 rutschen, an den Freiburgern und den Leipzigern vorbeiziehen. Das wäre enorm wichtig, in dem Anschluss dann auf die Meisterschaft zu halten. Ne? Deutscher Meister ist noch drin, sage ich mal. Ne? Wenn wir das Ding jetzt holen, sind wir immer nur noch 5 Punkte hinter den Bayern. Die werden auch irgendwann ihre Federn lassen müssen. An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben. Wir haben zwei sehr, sehr treue Vereinslegenden verloren in der letzten Woche. Friedel Lutz, ja, Spieler der Meistermannschaft von 59, leider verstorben. Und auch Sonny Sonnenberg, einer der bekanntesten Fans der Eintracht. Und ja, vor allem in den letzten Jahren bekannt gewesen, dadurch, dass er ja, zur Aufarbeitung auch der Geschichte von Eintracht Frankfurt beigetragen hat. Auch seiner eigenen Geschichte als Überlebender der Shoah und Überlebender des KZ Theresienstadt. Ja, auch durch die Gegend gezogen ist und mit Schülerinnen und Schülern gesprochen hat. Wir haben selber mit ihm bei uns im Jugendclub an meiner Arbeit eine Veranstaltung gemacht. Ganz toller Mensch, auch Niederräder tatsächlich. Mögen beide Friede Lutz und Sonny in Frieden ruhen. Ich denke, das wird die ein oder andere Gedenkminute wahrscheinlich im Stadion geben, auch die nächste Zeit.
Danke, dass du das ansprichst und absolut kurz um da nochmal appellieren an alle, die das hier hören, schaut euch unbedingt mal, wenn ihr es noch nicht getan habt, von der Hessenschau die Doku zum Helmut Sonny Sonnenberg an. Ganz, ganz kleiner, minimaler Spoiler. Jorn Hage Fürthoft, ja, empfängt ihn da im Museum, den unterhalte ich da ein bisschen im Zuge dieser Doku. Und wie die aufeinandertreffen, das ist herzzerreißend. Was Jan Hage da zu ihm sagt, das ist Gänsehaut pur. Und ja, viel mehr will ich dazu nicht sagen. Schaut es euch an, dass diese Doku noch rausgekommen ist rechtzeitig vom Ableben vom Sonny ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil diese Geschichte ist einzigartig und das spiegelt einfach, wie Eintracht Frankfurt als Verein welchen Stellenwert es einfach in der Gesellschaft einnimmt und Punkt.
Ja. Muss ich sagen, also es beweist mal wieder, dass Eintracht Frankfurt mehr ist als ein Verein. Wir verlinken euch die Dokumentation in den Shownotes. Da stelle ich euch einen Link rein, könnt ihr direkt drauf gehen und euch dann nach dem Hören dieser Folge dann anschauen. Gut, dann wären wir von meiner Seite her durch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Woche, jetzt muss ich gerade überlegen, was der Spielplan hergibt. Nächste Woche ist noch kein Champions League-Spiel. Nächste Woche sind die Bayern und Dortmund dran. Wir spielen am Samstag gegen Werder Bremen, einen meiner Lieblingsvereine in der Bundesliga. Wo ich sagen muss, Werder Bremen, seitdem Florian Kohfeldt da nicht mehr Trainer ist und seitdem Davy Selke da auch nicht mehr vor den Fußball tritt und die auch mal ein Jahr zweite Liga mitmachen durften, durchaus mir nicht unsympathischer geworden. Was hältst du von Werder Bremen, Lessi, und von Ole Werner, dem neuen Trainer? Ich finde, das ist momentan relativ solide, was da aufgebaut wird. Und überraschend, dass Frank Baumann da auch nicht die Scheißarbeit macht, die er in den letzten Jahren irgendwie gemacht hat scheinbar, sondern dass diese Mannschaft tatsächlich irgendwie ein bisschen zusammengewachsen ist.
Ja, also ein Kohfeldt nicht mehr im Verein zu haben, schadet sicherlich nicht. Aber ich habe jetzt auch keine Sympathien für Bremen. Also
davon bin ich auch weit entfernt.
Die dürfen von meiner Seite aus gerne in der ersten Liga bleiben, weil das die Vereine sind, gegen die man spielen möchte, wo man auch entsprechend hinreisen möchte. Und ja, Tradition ist und bleibt Tradition. Und ist es was für das Phrasenschwein? Denke schon.
Das hat sich auch gereimt. Tradition ist und bleibt Tradition. Ist das was fürs Phrasenschwein? Denke schon. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Bis nächste Woche. Wir hören uns wieder. Arrivederci.